der E-Motor, das ist durchaus eine Komponente, die wir hier in Europa und in Deutschland auch können, sogar sehr gut können. Da müssen wir uns auf keinen Fall verstecken. Für alle ein Axialflussmotor sein muss oder ob das ein Doppelrotor-Konzept von DeepDrive ist oder ob das Hohlleiter-gekühlte Statoren von Hyperdrive sind. Also im Prinzip gilt da so ein bisschen das Mantra, so schlecht wie möglich, so gut wie nötig. Und natürlich, das widerstrebt so ein bisschen unserem deutschen Ingenieursgeist. Coole oder wertige Innovationen schnell in die Serie zu bringen, da tun wir uns halt in Europa und da tun wir uns einfach super schwer.
Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Ja, und jetzt sind wir bei Teil 2 unseres kleinen E-Maschinen-Exkurses. Schon in der ersten Folge haben wir mit David Drexler von der RWTH über das 1x1 der E-Maschine gesprochen. Wo kommt sie her, was kann sie, wohin entwickelt sie sich und vor allem, wie funktioniert sie, wie ist sie aufgebaut und wie kann man sie weiter verbessern? In Teil 2 soll es darum gehen, was beispielsweise deutsche Startups wie etwa DeepDrive machen, was für andere Systeme es gibt. Wir wissen ja bei Mercedes zum Beispiel, die setzen auf den Axialflussmotor, wie er von YASA entwickelt wurde, in ihren High-Performance-Autos. Aber die Frage ist, warum machen das eigentlich nicht alle? Was ist daran so besonders? Und auch, was machen andere Hersteller Besonderes? Beispielsweise der Blick nach Japan zu Toyota. Hairpins werden das Thema sein und wir werden nochmal ein gutes Stück tiefer ins Detail gehen und ihr werdet am Ende noch mehr wissen, was es über die E-Maschine zu wissen gibt. Deswegen seid dabei und jetzt geht's direkt weiter. Aber das heißt, das habe ich ja auch noch als Frage nämlich aufgeschrieben, dass dieses Thema Kühlung wird beim E-Auto ja vor allem beim Laden zum Beispiel oder auch bei der Batterie immer ganz, ganz weit oben genannt. Auch bei der E-Maschine habe ich jetzt häufig das Gefühl, dass diese Grenzen auch irgendwie da halt sind, wie du sagst, weil man die Temperatur nicht abgeführt kriegt. Ich fragte mich, wieso ist es warum beim Verbrenner müssen wir doch auch alles Mögliche kühlen? Ich meine, da finden Explosionen statt, come on. Das ist wirklich heiß. Wieso kann man die Expertise daraus nicht einfach übertragen ins E-Auto? Oder ist es einfach nur medial, Asche auf unser Haupt auch, schlecht aufbereitet?
Also tatsächlich, dadurch, dass die Struktur von beiden Motoren so unterschiedlich ist, würde ich jetzt nicht sagen, dass man einen direkten Transfer hat, aber einen indirekten Transfer würde ich auf jeden Fall sagen, dass man den hat. Also wir haben beim E-Motor gekühlt mit Wasserkanälen neben der Brennkammer beispielsweise oder im Zylinderkopf und tatsächlich haben wir auch im E-Motor einen Wassermantel, sprich wir haben unseren Stator, unser zylindrisches Bauteil und wir haben außenrum eine Art, ja, einen Mantel, der Aussparungen hat, Kanäle hat, um Wasser zu leiten und entsprechend Wärme über das Blechpaket von der Wicklung und dem Blechpaket abzuführen. Jetzt ist da natürlich, da kommen wir auch schon zum Punkt, wenn ich das so referiere, der Wärmeleitpfad, sprich aus der Wicklung in das Blechpaket, von dem Blechpaket in das Gehäuse, in den Kühlmantel. Das ist ein langer Pfad. Ich habe viele Schnittstellen zwischen Komponenten und entsprechend vielleicht auch Komponenten, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit haben. Das heißt, Länge des Pfades und Wärmeleitfähigkeit der Komponenten auf diesem Pfad, das sind eigentlich die entscheidenden Kriterien. Und wenn wir jetzt von einem Wassermantel sprechen, das ist so die erste Kühlung, die viele Motoren hatten. Ganz zu Anfang zum Beispiel der Renault Zoe, den wir angesprochen haben, der war noch luftgekühlt. Das heißt, der hatte einen aktiven Ventilator, der den Stator und den Rotor quasi belüftet und aktiv mit Luft umströmt. Das hat man aber relativ schnell verworfen im Automotive-Bereich, weil das von der Kühlleistung her einfach nicht ausreicht. Dementsprechend hat man eigentlich, der große Marktanteil hat mit Wassermänteln gestartet. Und das ist auch ein grundsolides Kühlsystem, möchte ich jetzt gar nicht schlecht reden. Also das wird auch heute noch häufig verwendet. Häufig kombinieren wir es heute aber mit einer direkten Ölkühlung. Das heißt, wir haben irgendwo eine Applikation von Öl auf unsere wärmeerzeugenden Komponenten, in dem Fall das Blechpaket oder die Blechpakete, Rotor- und Statorblechpaket, sowie die Statorwicklung oder auch eine Rotorwicklung oder Kurzschlussstäbe in unserer Asynchronmaschine. Das heißt, um da die Wärme abzuführen, durchfluten wir die Komponente mit einem Ölfluss und führen so Wärme ab.
Und Öl, weil Öl mehr Wärme, also mehr Energie rausnehmen kann, als es Wasser könnte oder weil es halt dann nicht korrodiert oder warum Öl statt Wasser?
Genau, also der große Unterschied zum Wassermantel ist ja, bei dieser Ölkühlung haben wir einen direkten Kontakt zwischen unseren Wicklungskomponenten, also den stromführenden Komponenten und dem Öl. Beim Wassermantel waren das, ich sag mal, zwei separate Systeme. Das heißt, ich hatte einen geschlossenen Kühlkreislauf, der keinen direkten Kontakt mit der Statorwicklung hatte. Da hat man natürlich Wasser genommen, weil Wasser hat eine extrem hohe Wärmeleitfähigkeit, eine hohe Wärmespeicherfähigkeit und kann viel Wärme schnell entziehen. Öl, ich glaube, die Wärmeleitfähigkeit-Eigenschaften sind nicht schlecht, aber sie sind schlechter als das von Wasser. Warum nimmt man dann trotzdem Öl? Weil man natürlich, wenn man direkt im Stator-Rotor-Raum operiert, ein Medium braucht, was Strom nicht leitet. Sonst kriege ich ja einen Kurzschluss. Wenn ich irgendwo Schadstellen habe, dann kriege ich einen Kurzschluss zwischen meinen Phasen und entsprechend fällt mein Motor aus. Das heißt, ich brauche ein dielektrisches Medium. Und da hat man sich einfach im ersten Schritt einfach Getriebeölen, ATF-Ölen bedient. Im Verlauf der Zeit hat man die dann natürlich nochmal optimiert. Also man hat dann geschaut, hey, wie finden wir den besten Fit zwischen den Getriebeeigenschaften, sprich Viskosität etc. pp. Und eben auch Wärmeleitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit oder Alterungsbeständigkeit gegenüber Kupfer beispielsweise. Weil da werden Kühlkreisläufe häufig geteilt. Das heißt, ich habe ein Getriebe, das wird mit Öl gekühlt und geschmiert. Und dieses Öl wird auch zur Kühlung der Stator- und Rotorkomponenten gleichzeitig mitgenutzt, um da einfach Synergien im Kreislauf zu schaffen. Mhm. Und auch Komponenten wie eine Pumpe zu sparen beispielsweise.
Verstehe. Mhm. Die Wärme im Motor entsteht ja, soweit ich es gelernt habe, vor allem aus der Stromstärke. Und jetzt wissen wir, dass die elektrische Leistung das Produkt aus Spannung und Stromstärke ist. Deswegen sollten doch die 400 und 800 Volt Plattformen auch für die Motoren einen großen Unterschied machen, oder ist das nicht so?
Rein von der Formel her, ja. Das würde aber voraussetzen, dass dein P konstant bleibt. Das heißt, wenn du sagst, Spannung und Strom ergeben meine Leistung und ich erhöhe meine Spannung, dann kann ich mein I runterregeln und somit Verluste sparen, wenn mein P konstant bleibt. Aber natürlich würdest du dann gewisse Downsizing beziehungsweise Leistungspotenziale liegen lassen. Weil du könntest ja auch den Motor kleiner bauen oder genauso groß bauen und das I genauso hoch lassen und dann einfach mehr Leistung aus demselben System rausholen oder aus einem kleineren System dieselbe Leistung rausholen. Das heißt, einen gewissen Downsizing-Effekt oder eine Steigerung in der Effizienz würde ich jetzt bei einer 800-Volt-Applikation nicht per se unterschreiben. Sicherlich, da gibt's einen Hub. Oder da gibt es einen gewissen Effekt, aber ist jetzt nicht so, dass das ein krasser Gamechanger wäre. Und dass man da jetzt, ich sag mal, einen signifikanten Unterschied sehen würde, wenn ich jetzt zwei Motoren, einmal 800 Volt, einmal 400 Volt auf den Tisch legen würde. Rein von diesem Aspekt her sieht man den Unterschied nicht sofort.
Mhm. Wir haben vorher nochmal, da sind wir anderswo abgebogen, aber mich beschäftigt es immer noch, das Thema Effizienz über Drehzahl und Lastbereiche. Ihr habt die ganzen Motoren versucht zu beurteilen und zu klassifizieren. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, wie macht man das eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel eine PSM in ihrem Sweet Spot bei 96% Effizienz liegt und eine ASM bei 94%, aber dafür vielleicht einen größeren Bereich macht. Also das ist nichts, was man so in der Excel-Tabelle auf einen Blick erkennen kann, die eine ist besser als die andere, weil man kennt ja eben auch nicht vielleicht das Lastfeld, in dem sich die Maschine am meisten bewegen soll. Aber wie könnte man so eine unabhängige, also vom Einsatzzweck unabhängige Bewertung der Maschine, ihrer Qualitäten und der Effizienz über dieses integrierte, lustige Grafikding da mit den verschiedenen Farben über die Lastbereiche, wie könnte man das quantifizieren, dass man trotzdem ein Ranking hinkriegt und sagen kann, das ist jetzt mal so insgesamt die effizienteste Maschine?
Also grundsätzlich Effizienz, beispielsweise im Fahrzyklus oder auch im Sweet Spot, das sind ja auch Parameter, die für uns in dem Fall auch nur bedingt zugänglich waren, weil es entweder eine Simulation des exakten Motors, seiner Ausgestaltung und seiner Ansteuerungsparameter erfordert oder eben ein aktives Benchmarking. Sprich, ich habe die EDU, so wie sie ist, quasi noch voll funktionsfähig aus dem Fahrzeug abgebaut oder rausgebaut und packe sie auf einen Dyno und bespiele sie so, wie sie im Auto bespielt werden würde und fahre mir dadurch das Kennfeld raus. Das wäre jetzt natürlich in der Studie sicherlich super interessant gewesen, wäre aber vom Aufwand her tatsächlich fernab von dem, was wir so als Lehrstuhl abbilden können, denn tatsächlich so ein Prüfstandsversuch, der geht schon mit einem recht hohen Aufwand einher. Jetzt um die Frage zu beantworten, du hattest jetzt nach einer Klassifizierung gefragt, also ich würde sagen, PSM von der Effizienz her auf jeden Fall das, was da an erster Stelle steht, danach die fremderregte Maschine und dann die Induktionsmaschine. Mhm. Also diese Dreier-Anordnung, ich glaube, da kann man, das könnte man so unterschreiben.
Ja, und wenn man jetzt diesen tatsächlich so einen Prüfstandsversuch machen könnte, dann würde man ja diese, wie ich vorher schon gesagt habe, es sind so Grafiken, die da entstehen, wo halt die Drehzahl und die Effizienz gegeneinander aufgetragen ist oder das dann noch mit Farben gekennzeichnet ist. Wie würde man das nebeneinander legen, wenn man den Prüfstandversuch gemacht hat? Und wie könnte man dann erkennen, was ist denn da jetzt in Summe die effizienteste Maschine?
Ja, genau. Also wie du schon sagst, ich würde mein Drehmoment-Drehzahl-Kennfeld rausfahren und würde mir dann anzeichnen, in welcher Drehmoment-Drehzahl-Kombination habe ich eben die jeweilige Effizienz. Das kann ich mir dann für jeden Motor rausfahren und kann dann diese Effizienzkennfelder quasi übereinander legen und voneinander subtrahieren und kann mir dann quasi anschauen, wo hat welcher Motor die bessere Effizienz, und das kann man sich dann noch schön farblich kennzeichnen lassen. Und dann sieht man eben ganz genau, ab welcher, ja, wo diese, ich sag mal, die Pareto-Front entlangläuft, wo beispielsweise PSM effizienter ist als ESM oder eben umgekehrt. Genauso, da gibt es von Vitesco zum Beispiel relativ interessante Untersuchungen, wo man eben eine PSM mit einer baugleichen fremderregten Maschine gegenübergestellt hat. Und da sieht man ganz, ganz schön die Linie, die dann quasi so von, ich sag mal, von links unten nach rechts oben im Diagramm läuft, wo im oberen Teil die PSM einfach in diesem niedrigen Drehzahlbereich Vorteile hat, aber dann je höher wir kommen, desto mehr ausschlaggebend werden diese Vorteile der Regelbarkeit, desto mehr schlägt die Feldschwächung eben da zu Buche, und entsprechend effizienter wird dann die fremderregte Maschine. Genau.
Okay, ja, spannend.
Ein Thema bei diesem ganzen Effizienz ist auch die Kosteneffizienz. Dahingehend dann, wenn man Richtung Materialbeschaffung geht, wir haben es vorhin schon kurz angedeutet, siehst du da aktuell auch Entwicklungen, auch jetzt mit über den Zeitschritt, das waren es nur 5-6 Jahre, die ihr untersucht habt letztendlich, aber auch da ein Trend irgendwie, dass die Unternehmen auch sagen, nee, das ist kein Problem, oder auch jetzt, wenn du weiter drauf blickst und auf das gesamte E-Maschinen-Thema, dass man eher trotz allem in der Zukunft zu fremderregten und Asynchronmaschinen gehen wird, um sich unabhängig zu machen. Wir alle haben auch, glaube ich, noch so Straße von Hormus-Vibes sichtbar und gefühlt. Wir haben noch, wie es dieser Kanal dazu war vor 2 Jahren.
Der Suez-Kanal.
Ja, danke, der Suez-Kanal, da ist er. Dass das halt einfach, wenn es dumm läuft, ganz schnell ganz blöd wird.
Genau, also man sieht natürlich hinsichtlich der Materialien, die verwendet werden, schon Unterschiede. Zum Beispiel andere Isolationsmaterialien aus dem, ich sag mal, High-Performance-Polymer-Bereich, die dann dünnere Schichtdicken ermöglichen und so einen Vorteil bieten. Wenn wir jetzt mal auf die gesamte oder auf die Hauptkomponenten Blech, Kupfer, Magneten schauen und das vielleicht auch mal in Kontext setzen zu der Elektrifizierung, die im Kontext dieses New Energy Sektors stattfindet. Also ich meine natürlich, Elektrifizierung der Straße ist ein Riesending, aber man darf halt nicht vergessen, wir bauen Windkraftanräder, wir bauen Wasserturbinen, Generatoren, Transformatoren, generell der Netzausbau. Im Vergleich dazu ist zum Beispiel der Kupferverbrauch, den ich jetzt für meine Traktionsmotoren brauche, klar, den sehe ich irgendwo in meinem Chart, aber der ist verschwindend gering. Das heißt, da ist ist Automotive nur ein Player in diesem riesigen Kupfermarkt. Und hinsichtlich Kupfer, der Kupferpreis ist ja über die letzten Jahre signifikant gestiegen. Da sieht man jetzt auch im Markt, dass man sich bewegt, gerade im Automotive-Sektor. Also dass man sagt, Kupfer ist vom Rohmaterialpreis her müsste der Faktor so zwischen 3 und 4 liegen, zwischen Kupfer und Alu. Aber da, was wir so aus der Industrie beziehungsweise von anderen Forschenden auch mitbekommen, da wird im Automotive-Bereich jetzt gerade, wenn wir über Hilfsantriebe sprechen, also so so eine Induktionsmaschine beispielsweise, die nicht immer läuft, sondern nur boostet, dass man da sagt, Effizienz spielt hier zwar immer noch eine wichtige Rolle, aber nicht mehr so eine hohe, gewichtige Rolle wie bei meinem Hauptantrieb. Und entsprechend denke ich hier darüber nach, diese Kupferwicklung durch eine Alu-Wicklung zu substituieren, um einfach da Kosten zu sparen. Wann und wie sich das rechnet, das hängt eben immer vom Use Case ab, ob ich sage, wie betreibe ich den Motor und welche Eigenschaften bringt meine Alu-Wicklung mit sich, wie passe ich die im Vergleich zu einer Kupferwicklung an, um schlechtere Leitfähigkeit und schlechtere elektrische und schlechtere Wärmeleitfähigkeit irgendwie auszugleichen, oder gleiche ich die gar nicht aus und ich mache eine 1-zu-1-Substitution, weil ich sage, ich betreibe den Motor nur in diesem geringen Bereich, da passt das so von der Effizienz her und nehme quasi die Effizienzverluste, die Leistungsverluste da in Kauf. In Bezug auf Magneten ist das Ganze nochmal ein bisschen anderes Thema, weil ich da viel mehr diese Rohstoffabhängigkeit habe. Also wir hatten ja diese Ausfuhrbeschränkung von seltenen Erden aus China primär. Entsprechend, das haben wir auch gemerkt, wenn wir Prototyping-Projekte hatten und dann versucht haben, Magneten für unseren Rotor zu bekommen, dann war das einfach in dem Fall auch schlichtweg nicht möglich. Also das war dann schon auch ein Einschnitt und ich glaube, das ging Tiers und OEMs nicht anders. Und entsprechend will man sich da, zum Beispiel Renault und BMW haben da von vornherein dann gesagt, wir wollen uns da unabhängig aufstellen und haben dann eben gesagt, wir entwickeln eine fremderregte Maschine als unseren Hauptantrieb und machen sich insoweit natürlich dann etwas unabhängig von der Verfügbarkeit des Rohstoffs, beziehungsweise machen ihre Supply Chain einfach ein bisschen resilienter. Und natürlich hat dieses Thema Material auch einen gewichtigen Einfluss auf meine Designmöglichkeiten. Also wenn wir jetzt schon über seltene Erden sprechen, es gibt ja sogenannte schwere seltene Erden, die füge ich meinen Magneten hinzu, um sie hitzebeständiger, temperaturbeständiger zu machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe meine PSM und ich habe den Zugriff auf schwere seltene Erden und kann meine Magneten entsprechend hitzebeständiger machen, dann habe ich natürlich gegenüber jemandem, der das nicht kann, den Vorteil, dass ich eine höhere Spitzentemperatur erreichen kann. Das heißt, entweder ich kann meinen Motor komplett anders bauen oder ich kann ihn einfach bis zu einer höheren Temperatur betreiben oder ich brauche mir reicht ein Kühlsystem, was weniger performant ist. Das heißt, mir reicht beispielsweise nur ein Wassermantel, ich brauche keine direkte Ölkühlung. Das heißt, ich habe eine geringere Systemkomplexität. Also das heißt, zum Beispiel hinsichtlich dieser schweren seltenen Erden ergibt sich dann ein ganz anderes Designfenster und entsprechend auch andere Kosten und eine andere Systemkomplexität. Anderes Beispiel, gerade im Vergleich zu China, ist das Thema Magnesium. Also das ist, glaube ich, gerade relativ präsent auch in den Medien. Gehäusebauteile, Karosseriebauteile, vieles wird da dann aus Magnesium hergestellt. Da hatte man in den letzten Jahren noch Probleme mit der Verarbeitbarkeit und auch der Korrosionsbeständigkeit von Magnesium und hat deshalb häufig Alu verwendet. Aber da hat man jetzt, ich sag mal, an den Materialparametern ein bisschen geschraubt, die ein oder andere innovative Legierung dann scheinbar gefunden und man kann dann auch Motorgehäuse aus Magnesium gießen. Man hat dann im Vergleich zu Alu natürlich einen signifikanten Gewichtsvorteil. Wenn wir uns jetzt anschauen, wo kommt denn Magnesium her, dann hat China, ich glaube, etwa 80% der Primärproduktion von Magnesium im eigenen Land. Das heißt, für uns, klar, wir können als europäische Hersteller auch sagen, wir machen auch Magnesiumgehäuse, aber dann laufen wir natürlich Gefahr, wenn China irgendwann sagt, Magnesium, das ist für uns ein kritischer Rohstoff, das lassen wir uns teuer bezahlen oder exportieren den gar nicht mehr, dass man dann eben da einfach irgendwo Gefahr läuft, da abhängig zu werden. Hochfeste Stähle ist dasselbe Thema. Der Stahlmarkt für Elektroblech, für hochfestes Elektroblech, der ist, ich will jetzt nicht sagen, im Griff von chinesischen Unternehmen, aber er ist durchaus dominiert von denen. Das heißt, auch da, wenn man hochfeste Stähle hat, kann man hinsichtlich Rotorfestigkeit ganz anders auslegen. Das bringt mir hinsichtlich Drehzahl andere Stellschrauben. Also da gibt es schon die ein oder andere Materialeigenschaft, die ein oder andere Komponente, wo eben eine gewisse Abhängigkeit besteht. Und wenn wir jetzt Richtung Kupfer und seltene Erden schauen, dann sicherlich auch irgendwo eine Materialkritikalität.
Kann man das schon sehen, so nach Kontinenten, wie sich die Motoren von Chinesen, Europäern, Amerikanern unterscheiden, weil es da solche Limitationen gibt in den Materialien?
Ja, also gerade dieses Thema Kühlung und seltene Erden. Also ich bin mir gerade nicht sicher, welchen Motor Monroe da auseinandergenommen hat, aber Sandy Monroe, ich weiß nicht, der Name sagt einem vielleicht was, es ist einer der ersten, der Teardown in den USA von Elektrofahrzeugen betrieben hat. Der hat vor, ich glaube, einem halben, dreiviertel Jahr so eine BYD-Einheit auseinandergenommen. Und diese BYD, das ist keine besondere Einheit. Die hat einfach nur einen Wassermantel, die hat keine Ölkühlung, also nichts, was wir sonst aus dem asiatischen Markt eigentlich kennen, relativ simpel gehalten. Aber da reicht eben die Materialgüte so weit, dass man eben zu so einer simplen Einheit dann greifen kann. Einfach weil die Materialverfügbarkeit im asiatisch-chinesischen Markt einfach eine ganz andere ist als hier, beziehungsweise die Kosten auch anders sind als hier. Also wenn man die Materialien im Markt dort kauft, dann zahlt man natürlich einen anderen Preis, als wenn man das hier nach Europa, Zentraleuropa exportiert. Und dementsprechend rechnet sich das dann für das System eben nicht mehr oder eben noch gerade so.
Ich würde gerne noch einen kleinen Deep Dive in Richtung Wicklung machen. Du hast vorhin das Lucid-Konzept angesprochen. Es gibt von dem damaligen CEO und Gründer von Lucid, Peter Rawlinson, unheimlich coole Videos, die ich gerne verlinken werde, wo er erklärt, wie der Motor gebaut ist und wie das mit den und allem. Also, habe ich, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal hier im Podcast angeteased. Es ist wirklich spannend zu sehen. Wieso ich drauf komme? Du hast neulich einen LinkedIn-Post abgesetzt, meine ich war es, zum Toyota, ich kann mir diesen Namen immer nicht merken, BZ4X, so ein Auto, dem ich jetzt rein äußerlich, und ich bin auch schon mal gefahren, jetzt nicht so viel Innovationspotenzial unterstellt hätte. Du klangst oder wirkst aber sehr fasziniert von gerade diesen Hairpin-Wicklungen oder eben Nicht-Wicklungen, die da sind. Kannst du mir da oder uns da vielleicht auch nochmal kurz mitnehmen, was gibt es denn selbst in solchen kleinen Mini-Dingern? Ich meine, am Ende ist es Draht, durch den Strom fließt und dann bewegt sich halt das, was sich bewegen soll. Aber wieso ist da schon noch so viel zu holen? Und wieso passiert da vorhin irgendwie noch so viel? Und was?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich, dass die erste Variante des BZ4X aus dem Jahr 2022 müsste das gewesen sein, dass der sich nicht so gut fährt und auch schlecht verkauft hat, das habe ich auch schon gehört. Der Motor tatsächlich ist aber durchaus eine interessante Einheit. Warum? Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, die ersten Motoren hatten eine Rundradwicklung und wurden dann abgelöst von Hairpins. Was sind Hairpins? Im Prinzip kann man sich der Name kommt von der Haarnadel, ist im Prinzip in ein U gebogenes Stück Kupfer. Das U ist in dem Fall nicht rund ausgeprägt, sondern wie ein kleines Dreieck. Das heißt, ich habe zwei lange Schenkel, habe dann meine beiden Dreiecksbiegungen und habe dann eben wieder den zweiten Schenkel. Und diese Pins stecke ich in den Stator. Dann verbiege ich die Enden, man nennt das Schränken, um dann eben dafür zu sorgen, dass, ich sag mal, die Enden zweier benachbarter Pins schön nebeneinander stehen. Und was ich dann mache mit einem Laserschweißverfahren oder einem anderen Schweißverfahren, kontaktiere ich diese Enden, um dann einen meanderförmigen Strang zu erzeugen, durch den mein Strom laufen kann. Im konventionellen Hairpin ist dieses Ende, was ich verschweiße, rein diese abisolierte Kupferlänge, wo ich keine Isolation mehr habe, damit ich den Laserschweißprozess gut ausführen kann, die ist in der Regel so 10 mm, 12 mm lang. Einfach um eine saubere Schweißung zu ermöglichen, um das Isolationsmaterial, was sich am unteren Ende des Pins noch befindet, nicht zu beschädigen. Und auch um eine schöne tiefe Einschweißung zu ermöglichen, damit ich einen geringen Übergangswiderstand habe oder eine hohe mechanische Festigkeit habe. Jetzt ist aber dieser Wickelkopf, der zur Kontaktierung genutzt wird, und auch dieser Wickelkopf, der diese Biegung realisiert und die beiden Schenkel miteinander verbindet. Dieser Bereich, der trägt nicht zur Drehmomentgenerierung bei. Das, was zur Drehmomentgenerierung beiträgt, ist rein die Aktivlänge. Das ist das gerade Stück, was im Blechpaket positioniert ist. Das heißt, mein Bestreben ist eigentlich immer, die Aktivlänge zu maximieren und natürlich mein restliches Material, meine beiden Wickelköpfe, einmal die Schweißseite und einmal diese Biegeseite, möglichst zu reduzieren, weil das ist Material, was mir keinen Mehrwert generiert, sondern rein zweckdienlich ist, um die Verschaltung zu ermöglichen. Genau, jetzt haben wir eben beim konventionellen Hairpin diesen langen Überstand von 10 Millimetern, sagen wir mal so. Und was Toyota jetzt gemacht hat, ist, man hat diesen langen Überstand eben komplett gekappt und hat nur zwei Enden, die einfach sich, ich sag mal, die gerade parallel zueinander liegen. Man hat aber kein dediziertes, gerade nach oben verlaufendes Stück mehr, was man dann zur Kontaktierung nutzt, sondern man schweißt dann in einer Art Punktschweißung eben diese zwei parallel liegenden Leiter aneinander und hat eben nicht mehr dieses gerade Stück. Das heißt, man spart sich, ja, ich würde mal sagen, so 10 mm Bauraum und entsprechend Kupfermasse, die nicht zur Drehmomentgenerierung beiträgt. und entsprechend natürlich auch 10 mm Bauraum dann insgesamt. Das heißt, ich kann das alles ein bisschen kleiner dimensionieren, mein Gehäuse wird vielleicht ein bisschen kleiner und ich habe weniger kupferführendes oder stromführendes Kupfermaterial. Das heißt, effizienztechnisch sollte ich auch noch vorteilhafter sein. Das ist jetzt, glaube ich, in dem Kontext aber zweitrangig. Primär ist es die Materialreduktion, denn wenn man sich dann überlegt, man baut davon 150.000 Statoren im Jahr und man spart bei jedem Stator, ich sag mal so 200 Gramm, je nach Statorkonfiguration. Aber wenn man das eben mit 150.000 skaliert, dann kommt da eben schon eine ganze Menge Kupfer zusammen. Und wenn man das dann mal den Kupferpreis nimmt, den Schrottpreis nimmt, je nachdem, wie die Anlage konzipiert ist, die den Motor baut, dann kommt da schon ordentliche Stange Geld zusammen. Jetzt ist es so, dass es klingt jetzt alles so schön und gut, aber das zu implementieren, einen X-Pin, so nennt man diese Konfiguration, zu industrialisieren, das ist durchaus mit Herausforderungen verbunden. Das heißt, ich habe eine deutlich höhere Prozesskomplexität, gerade was dieses Schränken angeht oder eben auch das angesprochene Schweißen. Ich habe viel weniger Spielraum, was Geometrieabweichungen angeht in meiner Prozesskette. Und das geht jetzt schon sehr tief rein, aber wenn wir uns einen fertigen Stator vorstellen, haben wir am Ende zahlreicher dieser verschweißten Pinenden nebeneinander. Das heißt, es sind immer zwei Pins kontaktiert und natürlich haben wir unsere drei Phasen und es gibt, ich sag mal, Drahtenden, die kontaktiert sind, die gehören zur einen Phase und Drahtenden, die gehören zur anderen Phase. So, und jetzt kriege ich natürlich im Betrieb zwischen zwei Phasen Potentialunterschiede. Und Potentialunterschiede erzeugen dann eine recht hohe Spannung, ich sag mal, ja, von x kV, von 1,5, 2 kV, wie auch immer. Und je nachdem, wie der Abstand oder die Positionierung dieser Enden ist, bekomme ich gegebenenfalls Probleme mit Luft- und Kriechstrecken. Das heißt, durch die hohe Spannungsdifferenz wird die Luft über eine Kriechstrecke oder über eine Luftstrecke überbrückt und ich kriege einen Durchschlag. Und das ist beim X-Pin deutlich wahrscheinlicher, weil die Enden viel näher aneinander sind, die ich kontaktiere und die Luft- und Kriechstrecken deutlich kürzer sind. Das heißt, bei einem X-Pin komme ich eigentlich nicht drum herum, eine sogenannte Sekundärisolation vorzunehmen. Das heißt, die Enden, die ich vorher abisoliert habe, um sie zu verschweißen, die isoliere ich danach wieder mit Isolationsmaterial ab, damit eben eine Luft- und Kriechstrecke sich nicht ausprägen kann. Bei einem Hairpin mache ich das zwar häufig auch, aber das hängt auch viel mit der Spannungsklasse zusammen, mit der genauen Konfiguration und Position der Phasen und der Pins. Aber grundsätzlich kann man sagen, X-Pin im Vergleich zum konventionellen Hairpin, höhere Prozesskomplexität, Sekundärisolation häufig notwendig, aber ich habe natürlich die Einsparungen im Bauraum und im Kupfer. Es ist aber nicht gesagt, dass ich mit einem konventionellen Hairpin oder auch anderen Wicklungskonfigurationen dann nicht hinkommen kann. Also du hast zum Beispiel angesprochen Lucid, die verwenden eine sogenannte kontinuierliche Hairpin-Wicklung.
Die sind wie so eine Spirale quasi.
Ganz genau.
Die sind also, da irgendwie in den Stall reinfummeln.
Genau, ich habe ja eben schon erklärt, wir haben diesen konventionellen Hairpin, der so eine U-Form hat. Und wenn wir den kontaktiert haben, dann haben wir einen Mäander. Und was die kontinuierliche Hairpin-Wicklung eigentlich ist, ist nichts anderes als die Kontaktierung mehrerer U-Pins hintereinander in dieser Mäanderform. Das ist natürlich eine komplett andere Prozesstechnik. Das heißt, in dem Fall da forme ich quasi die Wicklung außerhalb des Stators, roll die dann auf so einen radialen Speicher. Das heißt, die ist schon in einer radialen Form. Und diesen radialen Speicher, den schiebe ich quasi in das Statorinnere und expandiere dann vom Statorinneren nach außen in den Stator diese Wicklung rein. Ist sehr faszinierend. Also ich kann tatsächlich das Video von Lucid, was du schon angesprochen hast, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß nicht, ob da sogar Ausschnitte aus dem Prozess drin sind, aber kontinuierliche Hairpin-Wicklung, Wellenwicklung, S-Winding, all solche Schlagwörter, damit lassen sich im Internet sicherlich ein paar schöne Videos finden, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen.
Das Ding kommt jetzt aus Japan, die Lucid-Nummer, die ja auch spannend ist. Und wir haben vorhin schon das Leistungsgewicht ja angesprochen von dem Lucid-Motor, das enorm ist. Sind wir deutschen Maschinenbauern, das ist eine E-Maschine, da noch mit dabei oder ist das mehr so ein Ding, was die anderen um uns rum machen und dann tatsächlich auch nicht nur bei der Batteriekreise um uns fahren, sondern auch bei den E-Maschinen?
Tatsächlich würde ich sagen, der E-Motor, das ist durchaus eine Komponente, die wir hier in Europa und in Deutschland auch können, sogar sehr gut können. Da müssen wir uns auf keinen Fall verstecken. Gerade wenn man sich die Innovationen anguckt, klar, wir können nicht alles erfinden und natürlich haben auch andere viele gute Ideen, aber wenn man sich anguckt, was aus Europa so kommt, das finde ich durchaus vielversprechend und da kann man auch durchaus selbstbewusst am Markt damit auftreten, was den E-Motor betrifft. Mhm. Was uns manchmal vielleicht so ein bisschen fehlt, ist gerade im Vergleich zu den chinesischen Fahrzeugen oder zu den chinesischen Motoren, ist ein Verständnis dafür, wie gut muss das System sein? Wie genau sind die Anforderungen? Also im Prinzip gilt da so ein bisschen das Mantra, so schlecht wie möglich, so gut wie nötig. Das heißt, ich erbaue einen Motor und er erfüllt genau die Anforderungen, aber mehr nicht. Und natürlich, das widerstrebt so ein bisschen unserem deutschen Ingenieursgeist. Aber ich glaube, dass wir uns da durchaus hinbewegen können. Und wenn wir das eben schaffen, dann ist das eben durchaus, was Kosten angeht, auch nochmal ein Hebel. Also man sieht das zum Beispiel, wenn man sich chinesische Motoren hinsichtlich der Busbar, also das Element, was auf der Wicklung drauf sitzt, was dann die Stromverteilung in der Statorwicklung sicherstellt. Im chinesischen Markt, beziehungsweise beim Großteil der chinesischen E-Motoren, ist es nichts anderes als eine Verschaltschiene. Und diese Verschaltschiene wird da per Hand drangeschweißt. Und anschließend wird diese gesamte Wicklung mit den offenen Kupferenden genommen in ein sogenanntes Pulverbecken getaucht und somit isoliert. Bei uns in Europa ist es häufig eine umspritzte Kupferschiene, die dann vollautomatisiert angeschweißt wird. Das heißt, sowohl im Prozess als auch in der Gestaltung und natürlich auch in der Optik ein ganz anderes Level. Das ist jetzt mal so ein Beispiel, was relativ prägnant auffällt, was ein Unterschied ist zwischen einem Motor aus China und auch aus Deutschland. Aber das ist ja nichts, was wir nicht fundamental ändern können. Das ist einfach eine Frage von Systemverständnis, Mut, Grenzen auszutesten und die dann auch schnell umzusetzen. Da kommen wir zum nächsten Thema, die schnelle Implementierung von guten Ideen. Also erstmal zu identifizieren, was ist eine gute Idee, was ist es wert von meinem großen Potpourri an Innovationen, was ist es wert zu verfolgen und dann in einem schnellen Implementierungs- oder Validierungszyklus erst zu schauen, wie gut ist es, was kann es, was kann es nicht, wo muss ich anpassen und dann eben auch zu industrialisieren. Da fehlt es uns tatsächlich ein bisschen an Geschwindigkeit. Man sieht es ganz gut, die MEB-Plattform kommt aus 2019, klar, die hat jetzt mit dem MEB Neo ein kleines, ich würde es mal sagen, Facelift bekommen, aber sie ist nach wie vor die Standardplattform von VW. NIO hat in derselben Zeit 2018 angefangen bis 2025 drei Plattformen gelauncht. Klar, Plattformstrategien ist nochmal ein anderes Thema, aber man sieht ja schon, man hat da dreimal die eigene Plattform überarbeitet und neue Innovationen als, ich sag mal, Grundsatz implementiert, während man da bei der MEB-Plattform geblieben ist und da entsprechend dann auch Technik verwendet, die 2019 mal so gedacht wurde, beziehungsweise da in den Markt kam. Genau, also dieses Thema Systemverständnis, so gut wie es sein muss, aber nicht besser, schnell implementieren, schnelle Entwicklungszyklen, das sind durchaus Themen, mit denen wir uns befassen müssen. Vom grundsätzlichen Innovationsgeist aber glaube ich, dass wir hier sehr gut aufgestellt sind und einfach da weitermachen müssen, wo wir aktuell auch unterwegs sind. Mhm.
Du hast jetzt sehr viel auch über die Motoren, die halt jetzt quasi so kanonisch sind, gesprochen, aber wir haben ja auch noch Motoren, auf dem Markt inzwischen auch, die ganz andere Prinzipien auch verfolgen, also so ein bisschen im Bruch sind, wo man die Optimierung aus einem komplett neuen Konzept holt, also sowas wie die Axialflussmotoren, wie sie Mercedes-AMG einsetzt, also was ja ursprünglich mal von YASA kam, oder dann auch Deep Drive. Wie ordnest du denn das ein, dass man so einen Systembruch macht? Ist der notwendig oder was bringt der?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Wenn man sich den Markt anguckt, auch die letzten Jahre, da hat sich super viel auf, ich sag mal, Flachdrahtstatoren zentralisiert. Das heißt, wir kamen alle vom Rundrad, hatten vielleicht hier und da nochmal so andere Konzepte. Aber mittlerweile, wenn man in den Markt schaut, man hat einen Großteil an Flachdrahtstatoren, die relativ ähnlich sind von der Grundstruktur. Klar, es gibt Details, die sind unterschiedlich, aber das Gros verwendet einen Flachdrahtstator mit der entsprechenden Rotortopologie. Und eigentlich, wenn man sich so diese Innovationstheorien anguckt mit einer S-Kurve, dann ist man auf dem Plateau der S-Kurve angekommen, wenn alle das Gleiche machen. Und das ist im Prinzip auch der Nährboden für eine neue, grundlegend innovative, disruptive, ein disruptives neues Konzept. Erwarte ich das jetzt in den nächsten Jahren? Ich würde sagen, tatsächlich Nicht unbedingt. Jeder Anlagenbauer, jeder OEM, jeder Tier 1 hat in den letzten Jahren super viel investiert. Und gerade der europäische Markt, sicherlich, wir haben eine steigende Nachfrage nach E-Fahrzeugen, die vielleicht hinter den Erwartungen geblieben ist. Aber der europäische Markt gibt es jetzt nicht her, dass jeder OEM und Tier 1 komplett neu investiert, was Anlagentechnik, Know-how, Forschung und Entwicklung angeht. Deshalb glaube ich, dass wir die nächsten vielleicht 2, 3, 4 Jahre eher eine Kostenreduktion sehen werden. Das heißt, wir nehmen unser bestehendes System und versuchen, das bis ins kleinste Detail zu optimieren, um quasi dann auch unsere Anlagen nochmal nutzen zu können. Und dann, wenn wir einen gewissen Punkt erreicht haben, also wenn wir die S-Kurve noch viel weiter gelaufen sind, dann kommt was grundlegend Neues. Ob das dann für alle ein Axialflussmotor sein muss oder ob das ein Doppelrotor-Konzept von Deep Drive ist oder ob das Hohlleitergekühlte Statoren von Hyperdrive sind. Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, da gibt es, wie am Anfang auch, keine generische Antwort für, sondern da muss man immer schauen, welche Anwendung habe ich, welche Anforderungen werden an diese Anwendung gestellt und muss dann schauen, welche Technologie passt da am besten. Natürlich hat zum Beispiel, du hast jetzt Mercedes angesprochen mit YASA und dem Axialflussmotor, auch ein super cooles Konzept, finde ich super cool, dass man sowas in Berlin hochgezogen hat und dass man auch gesagt hat, hey, hier, wir gehen diesen langen Weg, wir industrialisieren das. Ich fand die Pressemitteilung von Mercedes dazu super bemerkenswert, wo man gesagt hat, hier, ich glaube, 30 neue Prozesse für BMW intern, 64 für die gesamte Industrie. Also daran konnte man so ein bisschen ablesen, wie Mercedes sich da durchaus strecken musste, um das so umzusetzen. Ist das jetzt ein Motor, der für den Massenmarkt geeignet ist? In der Konfiguration, wie er da gemacht wird, aktuell nein. Und ich glaube auch grundsätzlich wird der Axialflussmotor eher was für die performanteren Segmente bleiben. Aber es ist natürlich eine weitere Topologievariation, die diese riesige Vielfalt ergänzt und entsprechend dann einfach uns da hilft, je nach Anwendung einfach was anderes zu verwenden, um da den größtmöglichen Mehrwert zu schaffen.
Mhm. Bei Deep Drive ist es aber genauso, dass man sagt, man will eigentlich mit dem Konzept dieses Doppelrotors und allem bodenständiger sein, preiswerter, weil man effizienter ist, weil man mehr Leistung rausholen kann, weniger Bauraum, weniger Material, alles, was wir besprochen haben, letztendlich genau damit umsetzt. Ist dann das in deinen Augen eher so ein Konzept, was sich leichter in die breite Masse schieben lässt?
Ja, also das Deep Drive-Konzept ist ein super interessantes Konzept, ist tatsächlich vom Funktionsprinzip her dem Axialflussmotor, auch wenn die Topologie eine andere ist, sehr ähnlich. Also dadurch, dass ich dieses Doppelrouter-Konzept habe, also ich habe einen Rotor außen, den Stator in der Mitte und wieder innen einen Rotor. Dadurch findet der magnetische Rückschluss, also die Schließung des Magnetkreislaufs im Rotor statt. Während wenn wir im konventionellen Stator quasi denken, dann haben wir unseren Stator und wir haben unseren Rotor und wir schließen den Magnetkreis im Stator selber, über das Joch vom Stator. Das heißt, wir haben Ummagnetisierungsverluste im Stator und die spart sich eben D-Drive dadurch, dass sie den magnetischen Rückschluss im Rotor selber machen und der Rotor dreht sich mit dem Magnetfeld mit. Das heißt, ich habe diese Ummagnetisierungsverluste im Stator nicht. Das ist natürlich schon ein krasser Hebel, sodass man da sagt, ich kann den Energiebedarf deutlich reduzieren, weil ich weniger Verluste habe und auch aufgrund der Struktur dieser doppelten Nutzung des Magnetfeldes auch viel mehr Drehmoment rausholen. Aber die Topologie, die geht auch mit Nachteilen her. Also ich brauche natürlich zum einen mehr Magnetmasse, weil ich habe 2 Rotoren, die muss ich erstmal mit Magneten dann bestücken. Durch diese Verschachtelung von Rotor, Stator und wieder Rotor ist Kühlung super komplex. Lagerung, Fixierung, Toleranzen. Ich habe 2 Luftspalte, die ich einhalten muss, nicht nur einen. Also es ist nicht so, dass das super eingängig ist. Und klar, Deep Drive ist ein Startup und Deep Drive ist sicherlich, was das grundsätzliche Potenzial angeht, auch noch in seinen Kinderschuhen. Aber man muss jetzt auch sagen, Deep Drive kenne ich jetzt persönlich. Ich bin seit 2,5 Jahren hier am Lehrstuhl. Ich kannte es schon aus meiner Masterarbeit. Das heißt, so seit 3 Jahren ist Deep Drive jedem, der ein bisschen in der E-Motor-Bubble unterwegs ist, ein Begriff. Und klar, die haben seitdem richtig viel getan. Die haben ein Range-Extender-Modul, die haben Zentralantrieb, die haben einen Rabnam-Antrieb. Die haben also schon richtig gearbeitet. Aber letztendlich, ein Serienfahrzeug, was mit dem Motor bestückt ist, kenne ich jetzt nicht. Vielleicht habe ich auch was nicht mitgeschnitten. Aber auch da schließt sich vielleicht der Kreis zu dem Thema vorher, coole oder wertige Innovationen schnell in die Serie zu bringen. Da tun wir uns halt in Europa und es ist natürlich ein europäisches Startup, was natürlich dann versucht, auch mit europäischen oder deutschen OEMs zusammenzuarbeiten. Da tun wir uns einfach super schwer, das dann auch in die Serie zu bringen. Also da scheint auch bei der Industrialisierung dann durchaus noch die eine oder andere Challenge zu sein. kann unter anderem daran liegen, an den Punkten, die ich gerade genannt habe, dass man da sagt, Deep Drive braucht vielleicht noch ein bisschen, beziehungsweise das kommt noch nicht. Was ich gehört habe, schauen die Kollegen sich jetzt durchaus auch im asiatischen Markt um da einen Partner zu finden. Die haben auf jeden Fall einen Anlagenbauer als Partner aus dem asiatischen Markt gefunden, der quasi sich jetzt dediziert mit der Produkttopologie befasst, um dann quasi als Anlagenbauer die perfekte Anlage dafür liefern zu können. Sicherlich ein smarter Move, das zu machen. Aber dann sucht man vielleicht im chinesischen Markt auch einfach, weil man da der Wille für Innovation, der Wille, so ein USP gegenüber dem Konkurrenten zu generieren, einfach durch so ein Doppelrouter-Konzept einfach viel größer ist als hier in Europa. Mhm.
Aber andererseits muss man ja noch sagen, also dieses Deep Drive-Konzept hat ja auch noch diesen einen Vorteil, der erst offensichtlich wird, wenn man auf den ganzen Antriebsstrang guckt und nicht nur auf den Motor, dass man halt sagt, es ist grundsätzlich die Ertüchtigung, um einen Radnabenmotor überhaupt machen zu können, womit man dann ja wieder ein Getriebe einspart und die Verluste dort, und haben wir ja alles vorher noch drüber gesprochen. Glaubst du, dass das nochmal ein anderer Hebel ist, warum so ein Konzept vielleicht ja jetzt über so eine Spezialanwendung von einem YASA-Motor noch drüber steht?
Ja, dieses Thema Radnabe, das ist so ein Geist, der seit, glaube ich, Jahren durch die Automobilindustrie schwebt und man nicht so genau weiß, wie man den packen kann oder eben nicht. Also ich glaube, wenn sich das Doppelrotor-Konzept durchsetzt, dann eher als Range-Extender oder als Zentralantrieb. Ist jetzt nur meine Einschätzung, ich stecke da nicht so tief drin, aber ich würde sagen, als Radnabenantrieb, das hat sich jeder OEM, glaube ich, mittlerweile mehrfach angeschaut und keiner hat es umgesetzt. Also einen Elefi oder wie sie alle heißen, haben ja ein Konzept dafür schon lange auf dem Markt. Da hat sich bisher keiner richtig angetraut. Thema ungedämpfte Massen. Ich brauche immer zwei Antriebseinheiten, Steuerungsaufwand, ich brauche zwei Leistungselektroniken, also ein Thema, also Themen spielen da sicherlich mit rein. Und dann vielleicht auch die Eignung für Stückzahlen jenseits 150.000 im Jahr oder sogar mehr. Deshalb, also grundsätzlich Doppelrotor-Konzept, das ist für mich ein USP, auch ein Unterschied und vielleicht auch ein eingängigeres Konzept als eine Axialflussmotormaschine, weil es ist irgendwie so ein Mittelding zwischen dem Radialflussmotor, den wir aktuell kennen, und der Axialflussmotorschiene, die von der Fertigung her recht komplex ist. Das hat man sich dann irgendwo auf so einen Mittelweg geeinigt zwischen Innovationsgrad, technischer Mehrwert und Komplexitätsgrad. Deshalb ist sicherlich das, würde ich jetzt für die breite Masse wahrscheinlicher einschätzen, dass sowas kommt, als dass wir jetzt einen Axialflussmotor in der breiten Masse sehen. Jetzt mal außerhalb von so einem AMG mit 4 Axialflussmotoren und über 1000 kW, wer auch immer so ein Fahrzeug braucht.
Na, brauchen ist ja nicht unbedingt das Ding, es geht ja vielleicht auch ums Wollen,
ja,
wie wir vorhin festgestellt haben. Ja.
Aber da ist vielleicht auch der Punkt, ne? Also Fahrzeuge zu bauen, die genau das können, was man braucht. Aber gut, das ist vielmehr eine Nutzerfrage als eine Herstellerfrage. Dass man vielleicht auch mal schaut, brauche ich wirklich die 1200 kW? und entsprechend wird dann E-Mobilität vielleicht auch kosteneffizienter, wenn da eben nicht mehr so viel kW gebraucht wird. Also ich meine, gerade im Vergleich zu einem Verbrennungsmotor oder zu einem verbrennungsangetriebenen Fahrzeug haben wir mit Leistung ja eigentlich beim E-Fahrzeug gar kein Problem. Reichweite ist sicherlich ein Thema, aber die grundsätzliche Leistung, Drehmomentverfügbarkeit, das ist gar kein Problem. Da sind wir weit über das, was wir aus dem Verbrenner gewohnt sind.
Gut. Hast du noch was, Gerd?
Nee.
Wir sind auch schon wirklich fortgeschritten. David, vielen Dank an der Stelle schon mal vorab, aber ganz loslassen direkt wollen wir dich noch nicht, ohne dir das A-B-Spiel noch mit dir durchzuspielen. Du kennst wahrscheinlich, wie es funktioniert. Bist du der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
Streaming-Dienst.
Ferrari oder Tesla?
Ferrari.
Der Lucha dann?
Ja, ich habe eine besondere Bindung zum Lucha. Ich selbst beschäftige mich.
Das möchte
mich,
ich wissen. Du bist der einzige Mensch auf der Welt, den ich je gehört habe. Okay, bitte.
Also über das Design mag man streiten. Das will ich auch gar nicht beurteilen, aber ich selbst beschäftige mich ja dissertationszeitig mit Litzendrähten. Also sprich feine Runddrähte, die verdrillt werden und dann eben zur zur Leitung des Stroms in der Stadtentwicklung genutzt werden. Und der Lusche hat tatsächlich einen Motor mit Litze. Und das ist einer der ersten Automotive-Anwendungen, die so in Serie gebaut werden mit einer Litzenwicklung. Und dementsprechend bin ich natürlich Fanboy, in Anführungszeichen. genau.
Was ist der Vorteil?
Also der Vorteil ist, grundsätzlich, wenn wir uns Verluste in der Starterwicklung anschauen, dann haben wir AC- und DC-Verluste. DC-Verluste ist rein Strom-Wärme-Verluste, also Reibung, die durch den Stromfluss im Leiter entsteht. Mhm. AC-Verluste haben wir immer dann, wenn wir eben einen AC-Strom haben, einen Dreiphasenstrom haben. Und das sind Wirbelstromverluste, nennt man die. Die teilen sich auf in Skin- und Proximity-Effekt. Skin-Effekt sagt eigentlich nur, je höher die Frequenz, desto geringer ist die Stromdichte im Leiterzentrum und desto höher ist die Stromdichte in der Außenfaser. Das heißt, bei einer besonders hohen Frequenz, in dem Fall besonders hohen Drehzahl, wenn ich mir meinen Hairpin anschaue, leitet eigentlich nur noch die Randfaser den Strom effektiv und ich kriege innen wie ein Loch, wo kein Strom mehr geleitet wird. Der andere Effekt ist der Proximity-Effekt. In unserer Wicklung haben wir mehrere Drähte nebeneinander. Und wir kennen das alle auch wieder aus der Klasse 5 bis 7. Um einen stromdurchflossenen Leiter entsteht ein Magnetfeld. Und natürlich, zwei Magnetfelder von zwei Leitern, die nebeneinander sind, die beeinflussen sich. Das heißt, ich kriege in meinem Leiter X durch den benachbarten Leiter Y eine Stromverdrängung durch das Magnetfeld. Was hat das jetzt mit der Litze zu tun? Im Vergleich zu einem Hairpin-Flachdraht segmentiert die Litze den Leiterquerschnitt in ganz viele feine Runddrähte. Das heißt, dieses Thema Skin-Effekt ist viel geringer ausgeprägt, weil ich habe eben viel kleinere Runddrähte, wo immer die Außenfaser leitet und dieser Bereich in der Mitte des Leiters, der kein Strom leitet, ist viel geringer als bei meinem großen Vollkupferquerschnitt.
Ja.
Und das Thema Proximity-Effekt, die Litze ist verdrillt. Das heißt, das sind keine parallel liegenden Runddrähte, sondern die ist über eine gewisse Schlagweite verdrillt. Kann man sich vorstellen, wie das Stahlseil von einer Gondel im Skiurlaub. Das ist auch eine verdrillte Ader. Beziehungsweise ein verdrillter Leiter aus mehreren Adern. Und dieses Verdrillen hebt die Magnetfeldeffekte auf, die für die Stromverdrängung in den benachbarten Leitern sorgen. Das heißt, ich kann mit der Litze Skin- und Proximity-Effekt reduzieren und entsprechend bei höheren Drehzahlen, bei höheren Anregungsfrequenzen bin ich effizienter unterwegs. Natürlich, das geht auch wieder zu Lasten von irgendetwas und zwar ist der Füllfaktor geringer, das heißt, mein DC-Widerstand ist höher, das heißt, im niedrigen Drehzahlbereich bin ich schlechter, im höheren Drehzahlbereich bin ich besser. Das spielt zum Beispiel bei dem Thema Downsizing mit rein. Wenn wir Downsizing durch Drehzahl betreiben wollen, dann ist AC-Verluste definitiv genauso ein Thema wie dieses Thema Leistungselektronik, Rotorbandalierung, Lager, Stabilität, dann gibt es auch das Thema AC-Verluste und dann müssen wir eben, was die Wicklung angeht, kreativ werden und da kommt dann die Litze ins Spiel und irgendwo dann hoffentlich auch mein Dissertationsthema.
Sehr schön. Ich nehme gerade, und da ist der Punkt zurück, sehr schön. Ich glaube, so einen langen, aber sachlichen Exkurs hatten wir an der Stelle noch nicht.
Ja, bei AB.
Aber dann lass uns gleich ganz sachlich weitermachen. Bist du der Typ Apple oder Google?
Google.
Und Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Altes Bauernhaus auf dem Land, definitiv.
Jetzt bist du ja quasi noch im studentischen Umfeld, mehr oder weniger. Auto oder Fahrrad?
Fahrrad.
Okay. Wenn du in einem Auto bist, vorne oder hinten?
Vorne.
Vorne. Fahrer? Beifahrer?
Beifahrer.
Bist du ein guter Beifahrer?
Das kommt darauf an, welche Funktion der Beifahrer erfüllen soll.
Schöne Antwort.
Lass mir so stehen, finde ich gut. In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Accept All.
Okay. In Sachen Wunschadrenalinpegel mehr Motorradfahrer oder Fliegenfischen?
Eher Fliegenfischen.
Okay. Star Wars oder Star Trek?
Star Wars.
Das war eindeutig. Kaffee oder Tee?
Tee.
Steak oder Falafel?
Falafel.
Und Nachteule oder Lerche?
Lerche.
Okay, trotz Studenten. Interessant. David, vielen Dank. Ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt.
Ich auch.
Gerd wirkt so als auch. Ich gehe davon aus, unsere Zuschauer und Zuhörer haben auch sehr viel mitnehmen können. wie gesagt, nochmal vielen Dank für diesen Deep Dive in die E-Maschinen und ihre Funktionen und Anforderungen und Co. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass noch Fragen übrig sind, aber falls doch noch Fragen übrig sind, wie immer, schreibt ihr uns gerne, wir leiten ihn weiter an podcast@move-magazin.de, ansonsten an in die YouTube-Kommentare, iTunes, Spotify und Co. Teilen, liken, abonnieren nicht vergessen und dann nochmal vielen Dank an euch beide, David und dich, Gerd, und an euch da draußen und dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
Danke.
Ciao, ciao, danke.